Psalm 75. Dem Chorleiter nach der Melodie Verdirb nicht, ein Psalm vom Asaf, ein Lied. Genauer Hintergrund für diesen Psalm und die nächsten Psalme wird uns nicht angegeben, aber viele glauben, dass dieser Psalm und auch der nächste Psalm um die Zeit geschrieben wurde, dieser Begebenheit, die wir in 2. Könige Kapitel 19 nachlesen, wenn ich mich recht erinnern kann, dieser Geschichte, wo die Assyrer Jerusalem belagert haben, im Propheten Jesaja, Kapitel 36 und 37 können wir das auch nachlesen, und der Herr sein Volk gerettet hat. Der Herr ist der Retter. Und der Abgesandte des Assyrerkönigs hat sich lustig gemacht über den Herrn im Prinzip und gesagt, wir sind die Macher und wir haben alle Völker erobert und wer ist euer Gott, der euch retten soll? Schaut mal, diese anderen Götter haben diese anderen Nationen nicht retten können. Und der Prophet Jesaja hat den König ermutigt und hat gesagt, schau auf Gott, Gott wird Rettung schaffen, und das hat er getan. Und in der Nacht hat ein Engel Gottes 185.000 Assyrer erschlagen, und es gab da ein paar Aussätzige und die haben dann gefunden, dass das Lager leer ist, und sie haben die Beute gemacht und das Lager ausgeraubt. Vielleicht ist das der Hintergrund für diesen Psalm. Lobpreis hier für Gottes Rettung. Wir preisen dich, Gott, wir preisen dich, und nahe ist dein Name denen, die deine Wunder erzählen. Wir preisen Gott für das, was er getan hat, für die Wunder, die er getan hat. Und ich finde es interessant, nahe ist dein Name denen, die deine Wunder erzählen. Das Wichtige ist, dass wir erzählen, dass wir unseren Mund aufmachen und anderen davon erzählen, was Gott tut in unserem Leben. Anderen unser Zeugnis erzählen, wie wir zu Gott gekommen sind und wie er uns verändert hat und die Dinge, die er ständig in unserem Leben tut, dass wir Zeugnis geben davon. Weil wenn wir das tun, das erfrischt uns selber wieder persönlich. Wenn wir erzählen von dem, was Gott getan hat, und da erfahren wir Gott, nahe ist sein Name denen, die seine Wunder erzählen. Und jetzt spricht Gott hier als Antwort zu diesem kurzen Gebet, kurzer Lobpreis, und ich mag das. Jesus hat gesagt, wir müssen nicht lange Gebete runterrattern, Gebet ist nicht kompliziert. Geh in dein Kämmerlein für dich. Und ein Seufzer kann ein Gebet sein. Seufzer zu Gott, wenn unser Herz auf ihn ausgerichtet ist. Und der Psalmist betet hier, sagt, wir preisen dich, Gott, wir preisen dich, und Gott antwortet. Gott ist ein Gott, der auf Gebet antwortet. Und er sagt ja, wenn mein Zeitpunkt gekommen ist, werde ich gerecht richten. Gott ist der Richter. Wanken mag die Erde und alle ihre Bewohner, ich habe ihre Säulen festgestellt. Das ist beruhigend zu wissen, oder? Dass selbst wenn es um uns herum wankt und die Dinge unsicher sind und unklar sind, wenn es so scheint, als wäre die ganze Welt im Wanken und im Zusammenbrechen und alles ist am Wackeln, Gott sagt, ich habe ihre Säulen festgestellt. Er ist derjenige, der alles geschaffen hat. Er ist derjenige, der alles hält. Und wenn wir ihn kennen, dann hält er uns, und da dürfen wir ihm vertrauen. Ich sprach zu dem Tobenden, tobt nicht, und zu den Gottlosen, erhebt nicht das Horn. Das heißt, macht euch nicht selbst groß. Das Horn war immer ein Zeichen für Macht. Erhebt nicht zur Höhe euer Horn, redet nicht Freches mit stolz gereckten Hals. Wenn diese Begebenheit stimmt, dann würde das wunderbar auf die Assyrer passen, die Gott gelästert haben und gesagt haben, wer ist euer Gott, und groß getan haben. Wer kann euch retten aus meiner Hand? Und Gott sagt, erhebt nicht das Horn. Erhebt nicht zur Höhe euer Horn. Das heißt, macht euch nicht selbst groß, lehnt euch nicht auf gegen Gott. Redet nicht Freches mit stolz gerecktem Hals. Die Bibel sagt uns, wenn wir uns selbst erhöhen, dann wird der Herr uns erniedrigen. Aber wer sich erniedrigt, den wird der Herr erhöhen. Jakobus sagt uns, Gott widersteht dem Hochmütigen. Aber Gott gibt Gnade dem Demütigen. Und so lasst uns nicht unser Horn erheben, nicht uns groß machen. Und wir denken, wir sind besser und größer, auf andere runterschauen. Lass uns den Herrn erheben. Johannes der Täufer hat gesagt, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Das ist das biblische Muster. Und wirklich, wenn wir Gott sehen, was können wir anderes? Wenn wir seine Herrlichkeit sehen, seine Größe sehen, dann wie können wir noch selbst unser kleines Hörnchen nehmen und sagen, guck mal, wie groß ich bin, wie toll ich bin. Dann sind wir beeindruckt von ihm. Und das ist was sehr Gesundes. Das passiert auch, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen und auf ihn schauen, dass wir unseren rechten Platz finden. Vers 7, denn nicht von Osten noch von Westen und nicht von Süden her kommt Erhöhung, denn Gott ist Richter, er diesen erniedrigt er und jenen erhöht er. Offensichtlich war der Norden irgendwo in Verbindung gebracht mit Gott. Vielleicht auf der Landkarte, zumindest heute ist es so, dass das Norden oben ist. Nicht von Osten, nicht von Westen, nicht von Süden her kommt die Erhöhung, sondern der Herr ist der Richter. Er erniedrigt und er erhöht, so wie er will. Und das kann sehr beruhigend für uns sein. Wir können Dinge in Gottes Hand lassen. Ich denke an David, der gesalbt wurde zum König, der große Siege errungen hat für den Herrn, der sogar am Königshof wohnen durfte für eine Zeit lang, die Tochter des Königs heiraten durfte. Und dann ist alles zusammengefallen und er war auf der Flucht. Viele Jahre lang. Und er hatte zweimal die Gelegenheit, es in seine eigene Hand zu nehmen. Und Saul umzubringen und das Königreich an sich zu reißen. Und er hat es nicht getan. Er hat gesagt, ich werde den Gesalbten des Herrn nicht anfassen. Er hat gesagt, Gott kann mich erheben. Gott kann mir diesen Platz geben, diese Position geben, die er mir verheißen hat. Wenn das seine Berufung ist, dann ist er fähig, mir diese Position zu geben. Und das ist gut, das ist gesund. Am Sonntag haben wir darüber geredet, dass zum Herrn aufzuschauen eigentlich so viel bedeutet, wie ihm zu vertrauen, dem Herrn zu sehen in der Situation. Zu sehen, okay Gott, du sitzt auf dem Thron, du bist fähig, mich zu erheben, wenn du das willst. Und wenn du es nicht willst, dann ist es besser, dass ich gering bleibe. Dann ist das vielleicht der bessere Platz für mich. Vielleicht würde ich sonst zu stolz werden und könnte nicht damit umgehen und würde mein Leben zerstören. Aber Gott weiß es. Und wir haben am Sonntag auch darüber geredet, dass das Gegenteil von Glauben eigentlich ist, wenn wir die Dinge in unsere eigene Hand nehmen. Manuell werden. Manipulieren. Und David hat das nicht getan. Er hat gesagt, ich lege meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn. Der Herr wird mich erhöhen. Er hat darauf Vertrauen. Und das bringt so eine Sicherheit und so einen Frieden in unser Leben, wenn wir so leben können. Und sagen können, Gott, es ist in deiner Hand. Ich muss nicht mit Ellbogentechnik um meine Berufung kämpfen. Ich muss nichts erzwingen. Ich muss nicht manipulieren. Gott, ich vertraue dir. Ich tue das, was ich tun kann, was richtig ist und was gut ist, aber darüber hinaus, Gott, lege ich es in deine Hand und du bist fähig, mit dieser Situation umzugehen. Ob es hier um eine Position geht, ob es darum geht, dass Gott mir hilft. In den letzten Psalmen haben wir gesehen, diese Verzweiflung im Psalm 73, wo der Psalmist sagt, ich wäre fast ausgeglitten, weil es den Bösen eigentlich so gut geht und was ist mit mir? Ja, lass es in Gottes Hand. Und das bringt Frieden in unser Leben. Gott ist Richter. Diesen erniedrigt er und jenen erhöht er. Gott ist Richter, das dürfen wir auch wissen. Gott wird absolut gerecht richten. Keiner wird davon kommen. Wenn wir mehr Unrecht antut, kann es in Gottes Hand lassen. Mein ist die Rache. Die Bibel sagt uns, wir sollen uns persönlich nicht rächen und uns und das, was Menschen uns angetan haben, ist ihnen heimzahlen. Wir können es in Gottes Hand lassen. Wir müssen nicht bitter werden, wir müssen nicht manipulieren, wir müssen nicht rächen, wir müssen nicht heimzahlen. Das ist Gottes Sache. Gott ist Richter und Gott wird gerecht sein. Gott sei Dank ist Gott nicht nur gerecht, sondern auch barmherzig und gnädig. Und das schätzen wir auch, zumindest in unserem Leben. Bei den anderen, naja, da schreiben wir öfter mal um Gerechtigkeit. Aber dann, wenn es zu mir kommt, oh Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Gerechtigkeit ist das zu bekommen, was man verdient hat. Gott, ich will nicht das, was ich verdient habe. Ich will Gnade haben, das, was ich nicht verdient habe. Barmherzigkeit haben von dir. Vers 9, denn ein Becher ist in der Hand des Herrn, schäumender Wein voll Würze, und er schenkt darauf ein, ja, seine Hefen müssen schlürfen, müssen trinken, alle Gottlosen der Erde. Es ist ein Kelch von Gottes Zorn. In der Offenbarung wird davon gesprochen. In der Offenbarung sehen wir auch die Zornschalen, die Gott ausgießt über die Menschen, die gegen ihn rebellieren, ihn ablehnen. Jesus hat diesen Becher getrunken. Als Jesus im Garten war und vor Verzweiflung und psychischem Stress Blut geschwitzt hat, hat er gebetet: Vater, wenn es irgendwie möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das war der Kelch von Gottes Zorn. Gottes Zorn über unsere Sünden. Ich glaube nicht, dass Jesus Blut geschwitzt hat aus Angst vor den körperlichen Leiden. Die waren auch furchtbar. Aber das war überhaupt nichts im Vergleich zu dem, was er geistig durchgemacht hat. Er hat diesen Kelch von Gottes Zorn getrunken. Gott hat den ganzen Zorn, das ganze Gericht über unsere Sünden, meine Schuld und deine Schuld über Jesus ausgegossen. Und er hat diesen ganzen Becher getrunken, damit wir es nicht tun müssen. Damit wir frei sein können von unserer Schuld, wenn wir uns Jesus anvertrauen. Und es für uns annehmen, dass er für uns bezahlt hat. Aber entweder hat Jesus es für uns getan, oder wir müssen eines Tages diesen Kelch selbst trinken. Müssen schlürfen, trinken, alle Gottlosen der Erde. Vers 10, ich aber, ich will verkündigen ewig, ich will spielen dem Gott Jakobs. Das war seine Ausrichtung, ich will Gott lobpreisen. Alle Hörner der Gottlosen will ich abhauen, es sollen erhöht sein, die Hörner der Gerechten. Ist das nicht die Verheißung, die Jesus gegeben hat in den Seligpreisungen? Dass die Friedfertigen das Land erben werden, die Rechten sein Reich erben werden. Psalm 76, dem Chorleiter mit Saitenspielen, ein Psalm von Asaf, ein Lied. Singt hier von der Herrlichkeit Gottes. Bekannt ist Gott in Juda, in Israel ist groß sein Name. In Salem entstand seine Hütte und seine Wohnung auf dem Zion. Salem ist alttestamentliche, ganz alte Name für Jerusalem. Wir hatten erst kürzlich am Sonntag Melchisedek, den König von Salem. Und seine Wohnung auf dem Zion, das ist auch der Berg, der Hügel, auf dem Jerusalem gebaut ist. Also bekannt ist Gott in Juda. Sie kennen seinen Namen. Es ist wunderbar, Gottes Namen zu kennen, Gott persönlich zu kennen, seinen Charakter zu kennen, wie er ist. Auch das gibt uns große Zuversicht. Das gibt uns Vertrauen zu ihm. Wir wissen, dass er 100% vertrauenswürdig ist. Und wenn er mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Wir wissen, Römer Kapitel 8, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. In Israel ist großer Name, wir wissen, dass er groß ist. Dass der allmächtige Gott ist. Dann Vers 7, dort zerstörte er des Bogens Brände, Schild und Schwert und Krieg. Glanzvoller bist du, herrlicher als die Berge des Raubes. Wieder wenn hier die Vertreibung der Assyrer vor Jerusalem die Rede ist, waren Berge von Beute, die da übrig geblieben ist, die sie liegen gelassen haben. Beraubt stehen da die Starkherzigen, sie schlafen ihren Schlaf. Und keiner der starken Männer findet seine Hände. Keiner kann gegen Gott was ausrichten. Von deinem Schelten, Gott Jakobs, sinken wie in tiefem Schlaf, Wagen wie Ross. Du bist furchtbar. Und wer kann vor dir bestehen, sobald du zürnst? Du ließest Gericht hören vom Himmel her, die Erde fürchtete sich und wurde stille. Als Gott aufstand zum Gericht, um zu retten, alle Demütigen der Erde. Also Gott ist ein Richter und er ist furchtbar. Er ist ein Gott, dem wirklich Ehrfurcht gebührt. Er ist ein allmächtiger, furchtbarer Gott. Furchtbar ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, heißt in der Bibel. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Es ist wie ein helles Licht. Und wir sollen Ehrfurcht vor ihm haben. Ja, Gott ist auch unser Vater. Und Gott, Jesus, die zweite Person Gottes, nennt uns seine Brüder. Und Gott nennt uns seine Kinder. Und Jesus nennt uns seine Braut. Vertrauliche, wunderbare Worte. Er nennt uns so, weil er Beziehung mit uns haben will. Er möchte wirklich Gemeinschaft mit uns haben. Und ihm liegt was an uns. Aber er ist trotzdem ein furchtbarer, Ehrfurcht einflößender Gott. So wie ein Vater, der Vater ist und der uns liebt, aber trotzdem wollen wir Respekt vor ihm haben. Gott ist nicht unser Kumpel, Gott ist nicht so der liebe Gott oder hey Gott, was geht ab, so in die Richtung. Nee, er ist ein ehrfurchtsvoller Gott. Er ist der Herr über die ganze Erde. Er ist der König über die Erde, über das ganze Universum. Und wir sollen Ehrfurcht vor ihm haben und er wird richten. Und die Erde fürchtete sich und wurde stille, wenn Gott richtet. Dann sehen wir, als Gott aufstand zum Gericht, um zu retten, alle Demütigen auf Erden. Dem Hochmütigen widersteht er, dem Demütigen gibt er Gnade. Denen, die demütig sind vor ihm, die mit ihm sind, nicht gegen ihn sind, die nicht stolz selbst Gott spielen wollen, sondern die mit ihm sind. Denn selbst der Grimm des Menschen wird dich preisen. Auch noch mit dem Rest des Grimmes wirst du dich gürten. Sprecht Gelübde und erfüllt sie dem Herrn, eurem Gott. Alle, die ihr rings um ihn her seid, bringt Geschenke dem Furchtbaren. Also hier Gelübde, weil Gott sie gerettet hat aus Dankbarkeit. Deswegen wollen wir ihm dienen und wollen wir ihm alles geben, was ihm gebührt, nämlich uns selbst. Unsere Leiber als lebendiges Opfer für ihn, weil er es verdient. Für wen sonst soll man leben? Er demütigt den Geist der Fürsten, er ist furchtbar den Königen der Erde. Also unser Gott ist ein mächtiger Gott. Er ist keiner, mit dem er irgendwie Spaß machen kann oder seinen Spaß treiben kann. Wir sollten Gott sehr ernst nehmen. Psalm 77. Psalm 77 ist ähnlich dem Psalm 73. Wieder eine ganz andere Situation. Psalmist ist in einer schwierigen Situation und er schreit zu Gott aus. Dem Chorleiter nach Jedu tun. Von Asaf, ein Psalm. Meine Stimme ruft zu Gott und ich will schreien. Meine Stimme ruft zu Gott, dass er mir Gehör schenke. Da habe ich immer schon so gefühlt, ich will schreien, es zu Gott ausschreien. Gott, mir geht's dreckig. Gott, wo bist du? Gott, siehst du nicht, wie es mir geht? Meine Stimme ruft zu Gott, das ist gut. Besser als irgendwo ins Wirtshaus zu laufen, sich zu besaufen oder sich voll zu fressen oder Shopping zu gehen, um irgendwie meine innere Not zu befriedigen oder zu besänftigen. Ja, diese Dinge, die Leute tun, Drogen zu nehmen, um wegzulaufen, um auszusteigen. Nee, meine Stimme ruft zu Gott. Und ich will schreien, wenn es nötig ist. Aber ich bin auf ihn ausgerichtet. Das ist die Richtung, in die ich schreie, nach oben. Am Tag meiner Drangsal suchte ich den Herrn. Meine Hand war des Nachts ausgestreckt und ließ nicht ab. Meine Seele weigerte sich, getröstet zu werden. Also er ist hier in einer Depression, könnte man eigentlich fast sagen. Sehr bestürzt. Unter Drangsal, ohne Trost. Gedenke ich an Gott, so stöhne ich. Sinne ich nach, so verzagt mein Herz. Oh Gott, wo bist du? Er stöhnt. Oh. Warum hilfst du mir nicht? Und sinne nicht nach, so verzagt mein Geist. Es ist immer so, wenn wir uns um uns selbst drehen. Und ihr könnt das in diesem Psalm wieder sehr gut beobachten. Die erste Hälfte von dem Psalm dreht sich um den Schreiber des Psalms, er dreht sich um sich selbst. Immer wieder ich, meine Hand, meine Seele, gedenke ich, sinne ich. Ich. Er dreht sich um sich selbst, er schaut auf sich selbst und sinne ich nach, so verzagt mein Geist. Das passiert, wenn wir uns Sorgen machen. Sorgen ist übrigens auch ein Ausdruck von Unglaube eigentlich. Das heißt auch wieder, ich schaue nicht auf Gott in der Situation, sondern ich schaue auf mich oder auf die Umstände. Und wenn ich auf mich schaue, und verzagt mein Geist. Ich bin schwach und mir geht es nicht immer gut. Umstände sind nicht immer einfach. Und sinne ich nach, so verzagt mein Geist. Dieses Nachsinnen in diesem Kontext von auf sich schauen, auf die Umstände schauen. Im Gegensatz dazu heißt es im Neuen Testament, dass wir unsere Herzen nach oben ausrichten sollen. Sinnt auf das, was droben ist. Es soll uns nicht sorgen, nicht ängstigen, sondern in allem lasst eure Gebete vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird euer Herzen bewahren in Christus Jesus. Philipper Brief. Es ist das Gegenteil davon, wenn wir nicht über uns selbst nachsinnen, und das ist so zerstörerisch. Wirklich, der geistige Kampf ist da oben. Und die Frage ist, woran denken wir? Wenn wir uns um uns selbst kreisen und über die negative Situation und über die Umstände und was alles so schlecht ist und der ist so schlecht und das funktioniert nicht und ich bin so arm und in Selbstmitleid verfallen, dann ist das wie eine Spirale, die sich nach unten dreht und es geht immer bergab. Wenn wir nach oben schauen, auf den Herrn schauen, dann ist es die gegenteilige Richtung. Und das werden wir auch schön sehen in diesem Psalm, wie so oft in den Psalmen, die so anfangen mit Klage und Verzweiflung und Ausschreien. Und er schreit zu Gott. Und während er Gott sein Herz ausschüttet und auf ihn schaut und ihn betrachtet, da verändert sich nicht unbedingt seine Situation, aber sein Herz verändert sich. Er wird plötzlich wieder mutig und froh und zuversichtlich. Aber sinnte ich nach, so verzagt mein Geist. Du hieltest offen die Lider meiner Augen. Ich war voll Unruhe und redete nicht. Er konnte nicht schlafen. Schlaflose Nächte. Denke ich, kennen wir alle, wo wir uns im Bett rumwälzen und uns Sorgen machen und versuchen, die Dinge irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Und ich war voll Unruhe, keinen Frieden haben, keine Ruhe haben, weil wir auf die falschen Dinge ausgerichtet sind. Ich durchdachte die Tage von Alters her, der Jahre der Urzeit gedachte ich. Ich sann nach des Nachts, in meinem Herzen überlegte ich und es forschte mein Geist. Also einer, der sich im Bett rumwälzt und sein ganzes Leben und die ganze Geschichte und was wird werden und über alles nachsinnt. Wird der Herr auf ewig verwerfen und künftig keine Gunst mehr erweisen? Ist seine Gnade für immer zu Ende? Hat das Wort aufgehört von Geschlecht zu Geschlecht? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er im Zorn verschlossen seine Erbarmungen? Kontext ist vielleicht auch die Zerstörung Jerusalems. Eine biblische Erfahrung, diese Erfahrung, Gott, wo bist du? Wird es für ewig dauern? Gibt es gar keine Hoffnung mehr? Hat Gottes Wort aufgehört irgendwo? Ich höre ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er aufgehört, barmherzig zu sein? Da sprach ich, das ist mein Schmerz, dass sich die Rechte des Höchsten geändert hat. Was ihn noch mehr geschmerzt hat als die Umstände und die Situation, die Drangsal, wie er hier im Vers 3 sagt, ist, dass Gott scheinbar ferne war und dass Gott sich scheinbar geändert hat. Er hat von seinen Umständen geschlossen auf den Charakter Gottes hier. Er hat gesagt, Gott, wenn du das zulässt in meinem Leben hier, wenn du zulässt, dass wir zerstört werden, dann hast du dich geändert. Du bist nicht mehr barmherzig, du bist nicht mehr gnädig. Dein Wort hat aufgehört. Gott hat uns verlassen. Dieser Zweifel am Charakter Gottes. Und das ist, was der Teufel eigentlich immer tut, wenn wir in so einer Situation sind. Er versucht immer, die Güte Gottes in den Dreck zu ziehen und den Charakter Gottes in den Dreck zu ziehen. Und zu sagen, ja, Gott hat sich geändert. Der war Abraham treu und Mose treu und David treu, aber du wirst der erste Mensch sein, den er im Stich lässt. Und Gott ist so barmherzig. Ja, er war David barmherzig und Petrus barmherzig, aber du bist so weit gegangen. Für dich ist es am Ende, für dich gibt es keine Gnade mehr. Gott hat dich verworfen und das schmerzt ihn noch mehr als die Umstände. Dieses Gefühl, ich kenne Gott eigentlich gar nicht mehr. Gott ist mir gegenüber nicht treu, er ist mir gegenüber nicht gütig, er ist mir gegenüber nicht barmherzig. Und der Teufel liebt es, diese Gedanken zu spielen und hier in unseren Kopf reinzusetzen. Denn wenn wir anfangen, an der Güte Gottes zu zweifeln, dann werden wir erstens sündigen. Denkt an Eva. Teufel ist gekommen, hat gesagt, hat Gott wirklich gesagt? Dann hat Gottes Wort in Zweifel gezogen, hat in Zweifel gezogen, dass Gott es gut mit ihnen meint. Hey Gott, haltet euch irgendetwas Gutes vor. Und sie hat begonnen, an Gottes Güte zu zweifeln, an Gottes Liebe zu zweifeln, dass das, was er uns sagt, das absolut Beste ist und hat gesündigt. Das ist das eine, was passiert. Und das zweite, was passiert, wenn wir an Gottes Güte zweifeln, ist, dass wir uns selbst ihm nicht völlig hingeben werden. Oder es ist schwer, sich jemandem hinzugeben und jemandem auszuliefern. Das, was hingeben eigentlich bedeutet, ich liefere mich dir aus, wenn ich daran zweifle, dass die Person es wirklich gut mit mir meint. Und dann kommt schon wieder Unglaube in unser Herz. Dann schaue ich nicht mehr auf ihn. Sondern es trennt mich von ihm, weil ich ein falsches Gottesbild habe. Und der Teufel hat es geschafft, mich von ihm zu entfernen. Und dann bin ich nicht mehr so verfügbar und Gott kann mich nicht so gebrauchen, wie er mich gebrauchen will. Und ich bin nicht mehr effektiv in dem geistigen Kampf, in dem wir stehen. Und dann hat der Teufel schon wieder einen ausgeschaltet. Das ist eine seiner Lieblingsstrategien. Vers 12. Jetzt ändert er seine Ausrichtung von sich selbst auf Gott. Ich will gedenken der Taten Jahres. Ja, deiner Wunder von alters her will ich gedenken. Ich will nachdenken über dein Tun und über deine Taten will ich sinnen. Statt Gott Vorwürfe zu machen, Gott, ich will nachdenken über das, was du getan hast in meinem Leben. Und es ist gut, so ein stille Zeitheft zu haben. Ich habe das. Ich bin kein Tagebuchführer, dafür bin ich viel zu undiszipliniert und das interessiert mich auch nicht, Seiten zu füllen. Aber ich habe so ein stille Zeitheft, wo ich reinschreibe Dinge, Bibelstellen, wo Gott mich anspricht oder wenn irgendjemand in mein Leben spricht, was mich besonders anspricht, von der Predigt vielleicht oder auch besondere Dinge, die Gott tut in meinem Leben. Und das hilft dann manchmal, wenn man in so einer Höhle drin ist, in so einem Loch drin steckt, wie der Psalmist hier, zurückzugehen und sich vor Augen zu halten, ja, Gott war doch treu in meinem Leben. Und guck mal, Gott war da bei mir und er war da barmherzig und er hat mir da vergeben. Und deswegen wird er mir auch weiter treu sein und barmherzig sein und gnädig sein. Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Wer ist ein so großer Gott wie unser Gott? Sind wir wieder im Heiligtum, wie Psalm 73. Ich bin verzweifelt, alles hat falsch ausgesehen in dieser Welt. Ich habe mal gedacht, es bringt nichts, Gott nachzufolgen, bis ich ins Heiligtum ging. Ort, der Gottes Gegenwart symbolisiert hat, in die Gemeinde, würde man vielleicht heute sagen, mich mit Gott zu treffen. Und das hat die ganze Sicht verändert. Wer ist ein so großer Gott wie unser Gott? Gott, du bist groß, du sitzt auf dem Thron. Wirklich mal einen Schritt zurück zu machen, rauszutreten aus meiner Höhle und mal das große Bild anzusehen, mir die großen Wahrheiten vor Augen zu halten. Ja, Gott sitzt auf dem Thron. Und ich darf wissen, Gott liebt mich. Das hat er mir bewiesen, absolut, als Jesus am Kreuz gehangen ist für mich. Größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Und wir waren seine Feinde. Er ist für uns gestorben, als wir noch seine Feinde waren, nicht seine Freunde waren. Größere Liebe hat niemand als die, die Gott für dich hat. Und das ist der Punkt, wo wir den richtigen Charakter Gottes sehen, wo wir den Liebesbeweis Gottes sehen. Nicht, dass immer alles gut läuft und alles so ist, wie wir uns das wünschen. Und dass Gott uns immer das gibt, was wir wollen, das ist nicht der Liebesbeweis. Hey, wenn Gott uns immer das geben würde, was wir wollten, dann hätten wir unser Leben schon zerstört. Dann wäre ich wahrscheinlich schon mit 5 falschen Frauen verheiratet gewesen und ich hätte mein Leben zerstört. Eltern tun das nicht. Ein Vater gibt seinen Kindern immer das, was es will, weil der Papa weiß, das Kind kann gar nicht damit umgehen. Ich würde dann 3-jährigen Kind keine Kettensäge in die Hand drücken, auch wenn es sonst sagt, Papa, ich auch, und dann wankt es rum mit dem Ding, ich weiß, das Kind kann nicht umgehen mit damit. Ist zu schwer, das wird sich selbst wehtun. Und dann denkt sich das Kind, der Papa hat mich nicht lieb. Nee, genau das Gegenteil ist der Fall. Und wir sind oft so mit Gott. Aber der Liebesbeweis ist das Kreuz. Schau aufs Kreuz. Wenn du an Gottes Liebe zweifelst. Größere Liebe hat niemand als die, der sein Leben für dich gegeben hat. Wer hat es sonst für dich getan? Niemand. Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Stärke kundgetan unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Söhne Jakobs und Josefs. Immer wieder erinnern sich die Psalmisten an die Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Söhne Jakobs und Josefs. Dich sahen die Wasser, Gott, dich sahen die Wasser, sie bebten, ja, es erzitterten die Tiefen. Wasser ist Gott gehorsam. Sind trockenen Fußes durch das Rote Meer gezogen. Sind trockenen Fußes durch den Jordan gezogen. So mächtig ist unser Gott. Und ja, Gott ist bei uns im Heiligtum, aber Gott ist auch bei uns, wenn wir durch diese Tiefen gehen. Die Wasserwände links und rechts stehen. Und Gott macht einen Weg für uns mitten in der Bedrängnis. Und das ist unsere Zuversicht, dass er mit uns ist. Die Wolken ergossen Wasser, das Gewölk ließ eine Stimme erschallen und deine Pfeile fuhren hin und her. Die Stimme deines Donners war im Wirbelwind, Blitze erleuchteten die Erde, es erzitterte und bebte die Erde, Gott, der für sein Volk gekämpft hat. Durch das Meer führt dein Weg und deine Pfade durch große Wasser, durch deine Fußspuren erkennt niemand. Wenn du durchs Wasser gehst, bleiben keine Fußspuren. Ja. Geist ist wie der Wind, der weht, wie er will. Siehst die Auswirkungen, aber kannst dann völlig verstehen, hat Jesus dem Nikodemus gesagt. Aber Gott ist mächtig, keiner kann ihn fassen. Aber wenn wir mit ihm sind, dann bahnt er uns einen Weg. Wie eine Herde hast du dein Volk geleitet durch die Hand Moses und Aarons. Ich bin der gute Hirte, hat Jesus gesagt. Und meine Schafe hören meine Stimme. Und ich führe sie raus auf die gute Weide. Bis zum Abschluss dem Psalm 23. Psalm vom guten Hirten. Das ist unser Gott. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit, um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn. Lebenslang. Also lasst uns auf den Herrn schauen. Er ist unser guter Hirte. Und nicht auf uns selbst. Auf unsere Umstände. Lass uns ihm vertrauen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du der Retter deines Volkes bist. Und wir danken dir, dass du uns gerettet hast in Jesus Christus. Jesus, dass du den Zorn des Vaters getrunken hast. Und dass du uns Gnade gebracht hast und Barmherzigkeit gebracht hast und eine Grundlage geschaffen hast, dass Gott, der Vater, barmherzig mit uns ist und uns beschenken kann, statt uns richten muss. Und Herr, danke, dass du dich nach uns ausgestreckt hast, Herr, dass du uns deine Freundin nennst und deine geliebte Braut und deine Kinder. Und dass du unser guter Hirte bist, es ist so ein Segen, dein Volk zu sein. Und ich bitte dich, lehr uns das in unserem Leben, tagtäglich, egal wie die Umstände sind, nicht auf uns selbst zu schauen oder auf die anderen oder die Umstände, sondern aufzuschauen zu dir. Einfach im Glauben mit dir zu gehen, jeden Tag, Schritt für Schritt. Einfach beständig dir vertrauen. Und bewahre uns einfach vor diesen Lügen des Feindes, Herr. Entlarv die, wenn die in unserem Denken da sind. Und ersetze sie durch deine Wahrheit aus deinem Wort. bist ein guter, wunderbarer, großer Rat. Du bist es wert, dass wir für dich leben. Das wollen wir dir sagen, Herr. Ja.